Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Julia Ortner und wir widmen uns derzeit vor der Medienenquete am 7. und 8. Juni ja auch immer wieder dem Thema Medien. Der Mediensprecher der FPÖ, Hans-Jörg Jennewein, und der ORF-Redakteurssprecher Dieter Bornemann waren ja schon zu Gast. Heute spreche ich mit Thomas Trotzter, dem ehemaligen Medienminister und jetzigen Mediensprecher und stellvertretenden Clubobmann der SPÖ. Danke, dass Sie zu Gast sind.
Guten Tag.
Thema bei der Enquete wird auch sein, wie man Journalismus in Zeiten von Social Media und Suchmaschinen finanziert. Daher bin ich froh, auch heute wieder ein bisschen Werbung machen zu können. Wir leben ja gerne in einer entspannten Großstadt wie Wien, die uns viel an Lebensqualität bietet. Die Innenstadt, das kulturelle Angebot, das viele Grün, vom Prater bis zum Volksgarten. Um sich hier weiterhin in der wachsenden Metropole wohlfühlen zu können, trotz immer mehr Menschen, die hier leben, arbeiten, in der Stadt unterwegs sind, sind natürlich auch die Versorgungsbetriebe gefragt. Wien Energie hat deshalb eine große Studie beauftragt, die kürzlich präsentiert wurde und besagt, die Stadt könnte bis 2050 CO2-frei werden. Ein Versuch des Unternehmens vorauszudenken und uns die lebenswerte Stadt zu erhalten. Wien Energie will jetzt daraus natürlich auch ableiten, wie man Emissionen senken und weniger CO2 produzieren kann. Das ist laut der Studie vor allem bei Wärme, Mobilität und Strom notwendig. Jetzt kann natürlich jede und jeder von uns im eigenen Bereich bewusster umgehen, vielleicht aufs Auto verzichten, nicht übertrieben heizen und so weiter. Erdwärmegewinnung ausbauen, E-Mobilität und Photovoltaik in der Stadt fördern, das möchte Wien Energie als Versorgungsunternehmen vorantreiben. 2050 kann dann kommen. So, noch einmal herzlich willkommen, Herr Trotzter. Zu Beginn unseres Gesprächs würde ich gerne mal über Ihren persönlichen Zugang zum Thema Medien sprechen, also Ihre Nutzungsmodi, wie Sie was benutzen. Welche Medienkanäle und Marken konsumieren Sie täglich?
Naja, ich bin jemand, der Medien ganz gern noch in konventioneller Form genießt. Also einerseits linear fernsieht, da ist es meistens die ZIB 2, wenn möglich die Tagesschau, teilweise das Heute-Journal, lieber allerdings die Heute-Show. Und bei Printzeitungen ist es so, dass ich seit geraumer Zeit ein Abo der Süddeutschen Zeitung habe und einer ganzen Reihe von österreichischen Tageszeitungen, die ich versuche auch regelmäßig, fast täglich zu lesen. Zur Zeit und zu einzelnen Exemplaren der Süddeutschen komme ich allerdings immer erst am Wochenende. Der Spiegel ist auch eher ein Projekt fürs Wochenende. Mit dem Profil bin ich aufgewachsen und auch, wenn man so will, medial sozialisiert. Das war eigentlich jetzt in meiner Schulzeit, war das am Montag in der Früh das Hauptthema, was steht im Profil. Das ist jetzt nicht mehr so.
Warum ist das jetzt nicht mehr so?
Weil
muss ich da gleich fragen, wenn Sie das so...
Das Profil nicht mehr mit der Intensität und mit der Regelmäßigkeit als das einzige Magazin konsumiere, als das ich damals konsumiert habe.
Von den Abos, die Sie genannt haben, welche bezahlen Sie davon selbst? Weil als Politiker bekommen Sie ja auch natürlich die
Ich habe sozusagen das Abo des Standard immer selbst bezahlt und den Rest habe ich sozusagen immer über Kontingent gehabt.
Ich habe letzthin in dem Kronenzeitungsformat Brennpunkt gehört, dass Sie ein Netflix-Abo haben,
ja,
glaube ich. Ja.
Das bezahle ich auch selbst.
Bezahlen Sie selbst. Wie ist das dann Samstagabend? Ist das dann lieber Mindhunter schauen oder ORF Samstagabendshow?
Ja gut, man muss sagen, der Samstagabend ist eine besonders schwierige Angelegenheit. Der Freitagabend auch. Also so man zu Hause ist, ist man mit dem linearen Fernsehen eigentlich erst ab 22.30 Uhr mit der Heute-Show ganz gut bedient. Also das Programm am Freitag, Samstag scheint eine andere Zielgruppe zu adressieren. Und das Tolle an Netflix oder an Amazon ist natürlich das Ausmaß an Binge-Watching, das man damit verbinden kann. Also das ist dann ja oft
Aber machen Sie das auch? Haben Sie da Zeit dafür, Binge-Watching zu machen bei einer Serie?
Also ehrlich gesagt, wenn man reinkippt und wenn man, das ist wie bei einem Buch, das irgendwie funktioniert, da ist es dann auch eine Frage der Prioritäten. So ist es bei der einen oder anderen Serie auch. Mhm. Und ich meine, zeitlich muss ich sagen, bin ich deutlich weniger in Anspruch genommen, als ich in meiner Zeit als Medien-, Kunst- und Kulturminister war.
Als zu der Ministerzeit, wo man ja sehr viele Abendtermine etc. noch zusätzlich zu den normalen hat.
Genau.
Wie beschreiben Sie Ihre Befindlichkeit gegenüber Werbung? Sind Sie da mehr der Typ Adblocker oder jemand, der seit Mad Men total werbungsinteressiert ist?
Nein, ich muss sagen, es stört mich Werbung schon. Ja, mich stört die Unterbrecherwerbung sehr. Es stört mich auch bei FM4. Also es ist etwas, was mich aus der Konzentration bringt, was teilweise ja dann, wenn Sie von Privatsendern reden, mit einer unerhörten Lautstärke auch eingespielt wird. Also ich muss sagen, ich empfinde es als Belästigung.
Wenn Sie am Handy, also wenn Sie mit dem Handy was machen, welche Apps haben Sie da so, die Sie wirklich benutzen?
Also benutzen tue ich eigentlich hauptsächlich Twitter. Und dann habe ich eine Reihe von Zeitungs-App, die ORF TVTEC drauf, ORF.at drauf. Also was Medien betrifft, sind sie im Wesentlichen die Tageszeitung, wenn man kurz was nachsieht. Und sonst ist es sicher, also die Hauptinformation beziehe ich sicher aus Twitter.
Benutzen Sie Siri oder Alexa?
Nein.
Nicht. Und einen Smart Speaker zu Hause?
Also ich habe so ein Sonos-System zu Hause, das ist im Grunde genommen die Möglichkeit, in unterschiedlichen Räumen auch zu streamen. Das finde ich sehr praktisch und sehr vorteilhaft. Aber mit Alexa und Siri bin ich nie wirklich
nicht angefreundet.
Wirklich weitergekommen.
Okay. Zahlen Sie GIS-Gebühr für Radio und Fernsehen, muss man jetzt fragen, weil Ihr Nachfolger als Medienminister Gernot Blümel ja erklärt hat, er zahlt Radiogebühren.
Ja, also ich muss sagen, seit ich einen eigenen Haushalt habe, habe ich mich bei der GIS angemeldet und zahle die GIS-Gebühr für Radio und Fernsehen, weil ich ja auch beides in linearer Form nütze.
Ich würde am Anfang gerne mit Ihnen über Ihr Bild von Journalismus sprechen, wobei ich sage, ich denke, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass eine zivilisierte öffentliche Debatte natürlich seriösen qualitativen Journalismus braucht und die Aufgabe der Politik natürlich ist, soweit sie kann, auch diese Rahmenbedingungen herzustellen, damit es möglich ist. Was ist für Sie guter Journalismus?
Guter Journalismus ist für mich Journalismus, der kritisch, unabhängig sich mit Themenstellungen und Fragen der Zeit auseinandersetzt. Der gewisse Ausbildungsniveau auch hat und sich ernsthaft mit Themen und mit Ideen befasst.
Politiker und Politikerinnen müssen ja in der modernen Medienwelt, in der vor allem die internationalen Konzerne wie Facebook und Google sehr viel schon verändert haben, sie müssen auch ihr Medienverständnis erweitern, dass sich nach wie vor oft stark um den ORF dreht, um die großen Blätter dreht und die Massenblätter, wenn man so will. Natürlich müssen auch wir Journalistinnen und Journalisten unser Bild, unsere Rolle neu definieren, teilweise neu erfinden, neu denken. Wer von diesen beiden Gruppen, die Journalisten oder die Politiker, tut sich da bei diesen großen Umbrüchen schwerer, Ihrer Meinung nach? Ich würde sagen, je nach Tagesverfassung beide.
Ja, ich würde auch sagen beide. Das ist eine interessante Frage, weil natürlich sich diese Welt fundamental ändert durch Digitalisierung, durch Online-Medien. Ich glaube, die Frage, wer sich schwerer tut, kann man nicht abstrakt beantworten, sondern eigentlich nur, das hängt von einer individuellen Grundhaltung, von einer individuellen Einstellung, von einer individuellen Mediennutzung auch ab. Klar ist, dass sie alles massiv dynamisiert hat und dass das eine gewaltige Beschleunigung ist, die vor allem durch soziale Medien Platz gegriffen hat.
Ich sprach das vorhin schon an wegen Ihres Netflix-Abos. Ich habe mir diese Diskussionsrunde zum Thema ORF bei der Kronenzeitung in diesem Brennpunktformat angesehen. Da würde mich interessieren, wie Sie dort das auch sozusagen erfahren haben, die Diskussion, weil ich fand es interessant. Da waren eben Herren wie der Herr Thoma, sozusagen Privatfernsehpionier, der Herr Steger, jetzt Stiftungsratsvorsitzender, Sie, der Herr Generaldirektor Wrabetz. Und irgendwie war so eine Debatte, wo ich das Gefühl hatte, man spricht über die Zukunft, habe ich recht wenig gehört, auch über die sozusagen über die Jetztzeit. Schwierig zu sagen, es war so ein bisschen so eine Kleindebatte, wie das so oft ist, wenn man über den ORF spricht, finde ich auch. Und irgendwie war es eben symptomatisch, weil Sie sind Experten von unterschiedlichen Seiten, Sie als Politiker, die anderen aus dem Medienbereich. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, so nach vorne gerichtet ist die Debatte nicht. Wie ist Ihre Einschätzung da?
Das war mein Eindruck. Ich habe mich auch bemüht, das eine oder andere Mal in diese Richtung was zu bewegen. Muss aber sagen, das ist ehrlich gesagt, das liegt auch an der Einladungsliste, weil jetzt...
Also Sie meinten die Zusammensetzung der Runde?
In der Zusammensetzung.
Das Setting der Runde.
Genau, also jetzt ehrlich gesagt, der Herr Thoma, dessen unternehmerische Leistung ich absolut respektiere, ist jetzt, glaube ich, an die 80 Jahre alt. Er ist ein Pionier des Privatfernsehens, aber da reden wir über die Entwicklung der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und er arbeitet sich in allererster Linie am öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab, ARD, ZDF, SRG hat jetzt eine Abstimmung gewonnen, ist nicht so vorgekommen, und naturgemäß am ORF. Und letztlich ist die Frage, ob man jetzt das duale System als duales System in Frage stellt oder ob der eine oder andere Privatsender auf Basis oder auf Kosten des ORF Marktanteile erarbeitet, sekundär geworden, weil die Welt, über die wir reden, ist eine, wo Google und Facebook so erfolgreich sind, so dominant sind, wo die Frage ist, ob am Ende Algorithmen entscheiden, worüber informiert wird, oder Journalistinnen und Journalisten in Redaktionen. Und insofern trifft Ihre Beobachtung zu, das war eine eher anachronistische Debatte, die auch vor 25 Jahren in der Zusammensetzung mit ähnlichen Argumenten stattfinden hätte können. Ich verstehe das, dass wenn man Interessensvertreter eintritt, dass die Interessensvertreter ihre Interessen bestmöglich vertreten. Aber die entscheidenden Zukunftsfragen sind andere. Und es ist besonders die Frage, wie man in Konkurrenz mit Silicon Valley-Unternehmen Journalismus vertritt, verteidigt und für eine sinnvolle Information sorgt.
Ich hätte es ja zum Beispiel interessant gefunden, wie Herr Steger reagiert, wenn man über Algorithmen debattiert. Das hätte vielleicht auch Unterhaltungswert, oder? Ja, genau. Also wenn Sie das gemacht hätten, hätte er Unterhaltungswert möglicherweise gehabt. Es ist aber so, eben wie gesagt, auch jetzt selbstreflexiv, natürlich viele Medienleute, Journalisten tun sich auch mit einem Gedanken in diesem Kontext schwer, nämlich sich einzugestehen, dass wir natürlich noch immer eine wichtige Rolle im Gemeinwesen spielen und da unsere Position haben, aber dass spätestens mit der Übermacht der sozialen Medien, mit der Schnelligkeit, die dadurch entstanden ist, die Rolle der vierten Gewalt, wie wir es ja so gerne nennen, Journalisten, fragil und brüchig geworden ist und dass wir halt als Journalisten auch nicht mehr so unbedingt die Gatekeeper sind, als die wir uns definiert haben oder manche sich noch definieren, sondern eher Kuratoren heute, glaube ich, die einordnen, die sozusagen einschätzen. Das heißt, das ist ja, da kommen die unsicheren Definitionen auch wieder von den Journalisten und von der Politik zusammen.
Ja, wobei, ich meine, jetzt ehrlich gesagt, Gatekeeper und oder Kuratoren, ich frage mich, ob das nicht immer so war. Ja, also das ist ja am Ende immer eine Frage, für welche Themen man sich interessiert, mit welchen Themen man sich beschäftigt. Ich meine, klar ist, dass die Debatte, die wir hier führen, für eine ganze Generation unverständlich wäre. Und dass das zentrale Problem ist, weil wenn man sich die Untersuchungen zur Mediennutzung ansieht bei Jüngeren oder sich im Freundes- und Bekanntenkreis umsieht, wie diese Mediennutzung funktioniert, dann bin ich sehr weit weg von meiner Jugend, als ich irgendwie in der Trafik in Oberösterreich mir am Montag in der Früh das Profil geholt habe. Also diese ständige Verfügbarkeit von Information, von in der Regel nicht redaktionell gestalteten Medien, scheint mir das zentrale Problem zu sein. Und das Problem des, wenn man so will, journalistisch-medialen, kuratorischen Systems, auf das Sie hinweisen, ist, dass es eine Personengruppe erreicht, die es ohnehin erreicht oder möglicherweise auch über Jahre und Jahrzehnte anders erreicht hat. Die entscheidende Frage ist aber, wie kommt man an diejenigen ran, die traditionelle, konventionelle Medien nicht mehr konsumieren und eigentlich auch gar nicht mehr unterscheiden können zwischen einem redaktionell gestalteten Medium und einem nicht redaktionell gestalteten Medium oder zwischen Informationsflüssen. Und das scheint mir die wirkliche Zukunftsfrage zu sein, ob letztlich Kuratoren, Journalistinnen, Journalisten, Gatekeeper entscheiden, was die Themenlage ist und welche Themensetzung stattfindet, oder ob es am Ende Algorithmen entscheiden und irgendwelche mathematischen Systeme, die ja anhand der Big Data Auswertungen agieren und am Ende ja nur auf Zustimmung und auf Like Wert legen. Mhm.
Sie nennen das jetzt eh, also im Prinzip diese Entfremdung, die viele Menschen zu Medien haben, im eigentlichen Sinne schon, diese Entfremdung ist ja dann auch etwas, was teilweise Politik und Medien gemeinsam haben, nicht mehr so heranzukommen an die Wähler, Wählerinnen, an die Konsumenten, Konsumentinnen und eben Wege zu suchen, natürlich teilweise, wie das geht. Und ein Weg kann ja, also im medialen Bereich, glaube ich, ist es klar, und wahrscheinlich in der Politik, ein Weg kann ja eigentlich vor allem nur die Beteiligung sein, oder? Dass man wieder in also was in der Politik immer ein großes Thema ist, wie weit kann man die Leute beteiligen, direkte Demokratie wie oder was, ne? Aber eigentlich sind diese Beteiligungsmodelle, könnten doch eine Antwort sein, sozusagen für diesen gesamten Komplex, oder?
Ja, das teile ich, ja. Die Frage ist halt immer, wie man diese Beteiligung sinnvoll organisiert, weil jetzt ehrlich gesagt die Lektüre des einen oder anderen Blogs und der einen oder anderen Kommentarseite lässt dann auch an der Sinnhaftigkeit der Beteiligung für den Diskurs bisweilen zweifeln. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe irgendwie vorgestern in einem Hintergrundgespräch einige Ideen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zur Weiterentwicklung des Mediensystems präsentiert. Und dann lesen Sie irgendwie in der Nacht die Standard-Postings. Ja, Beteiligung ist gut. Die Frage ist ja letztlich, wenn das ein repräsentatives Meinungsbild ist, dann muss ich sagen, mache ich mir um die Zukunft der Medien und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eher Sorgen.
Sie lesen die Standard-Postings. Sie sind einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die das... Na, weil viele sagen ja, eben, ja. Sie lesen es eben unter gewissen Texten nicht, weil man schon irgendwie weiß, dass es da natürlich teilweise einen Ton gibt, der nicht sonderlich konstruktiv ist, freundlich ausgedrückt.
Na, ich lese es, weil mich das natürlich interessiert. Weil mich interessiert, wer meldet sich da zu Wort und mit welchen Argumenten. Ich versuche irgendwie daraus zu lernen und auch zu sehen, was man in dem einen oder anderen Fall daraus ableiten kann. Ich lese auch jetzt sozusagen Briefe und Mails, die an mich kommen. Und das ist ja für mich immer ein Indikator, wie sehr ein Thema tatsächlich interessant ist und relevant ist. Also wenn ich jetzt vor 2 Tagen vorgeschlagen habe, die Streaming-Lücke zu schließen mit dem Argument, dass selbst der zuständige Bundesminister sagt, er zahlt nur den Radiobeitrag, weil der Fernseher nur mehr übers iPad schaut, und wenn ich mir anschaue, wie vehement und wie verärgert und nachgerade aggressiv die Reaktionen drauf sind, weil wenn jemand die Gratis-Mentalität im Internet in Frage stellt, dann ist das für mich gesellschaftlich und phänomenologisch interessant, und diese Vehemenz der Reaktion ist ja für mich immer Indikator für den politischen Widerstand und für das Unverständnis für gewisse Maßnahmen. Weil ehrlich gesagt, die Diskussion dann zu führen, so kann die SPÖ die Wahlen nicht gewinnen, wenn sie sich erdreistet zu sagen, dass auch Streaming-Inhalte kostenpflichtig sein sollte, dann frage ich mich, was passiert, wenn man die Diskussionen über die Sinnhaftigkeit anderer Staatsausgaben führt, die selbstverständlich auch mit Steuern oder Gebühren bezahlt werden. Also für mich ist das ein Indikator dafür, wohin sich diese Gesellschaft entwickelt und wie vehement der Widerstand in den einen oder anderen Fragen sein kann. Und weil Sie das mit der Beteiligung befragt haben, natürlich muss ich sagen, wenn ich das lese, mache ich mir Sorgen um die Repräsentanz derjenigen, die sich da beteiligen, oder wie repräsentativ diejenigen sind, die sich da beteiligen. Und wenn ich dann höre, dass die Staatssekretärin im Innenministerium sich in ihrer Politikableitung auf Facebook-Posts bezieht, wird meine Sorge eher größer und nicht kleiner.
Also Sie, was Sie jetzt angesprochen haben, ist eben einer der Punkte, also eine der Ideen und Forderungen, die Sie in Ihrem Positionspapier zur Vordermedien-Enquete jetzt präsentiert haben. Und da geht es eben darum, dass Sie ja grundsätzlich die GIS-Gebühren beibehalten wollen für den ORF im Gegensatz zur FPÖ-Regierungspartei, aber eben vorschlagen, man könnte eben auch Streaming mit einer GIS sozusagen belegen oder besteuern.
Genau, also ich habe mehrere Vorschläge gemacht. Ich meine, diese Streaming-Lücke zu schließen ist ein Vorschlag, der mich irgendwie, auf den ich durch Lektüre der internationalen Beispiele gekommen bin, weil die BBC hat das beispielsweise so gemacht. Was ich vor allem aber auch möchte, ist, dass sichergestellt wird, dass Geld, das unter dem Titel Medien eingehoben wird, nämlich die GIS-Gebühr, auch tatsächlich Medien zur Verfügung kommt. Und mit Medien meine ich nicht nur den ORF. Derzeit ist es ja so, dass irgendwie 60 Millionen Umsatzsteuer an den Finanzminister fließen. Ich meine, das ist ja auch ein österreichisches Spezifikum und eine Absurdität, dass man auf eine Gebühr dann noch einmal Steuer einhebt. Und meine Meinung ist, ich meine, derzeit ist es so, dass der ORF etwa 2/3 der eingehobenen Gebühr bekommt. Ein sehr kleiner Teil geht an Privatradio, Privatfernsehen, nicht kommerzielles Privatradio. Und mein Vorschlag war, diese ganzen sonstigen Beiträge, die Länderbeiträge über den Finanzausgleich zu refinanzieren, unter dem Titel GIS wirklich nur mehr Medienförderung zu machen. Und da hätte ich sowohl die Presseförderung, zu der ich ja schon vor mehreren Monaten Vorschläge gemacht habe, auf 30 Millionen Euro ausgebaut und auch die Privatradio, Privatfernsehen und nicht kommerzielles Radioförderung von 30 auf 60 Millionen verdoppelt. Aus dem Umsatzsteueraufkommen, das ich für diesen Mediensektor Zweck widmen möchte.
Auf diese Sachen, also genau wie Sie sagen, diese Förderungsideen möchte ich dann eh noch kommen. Und Sie machen sich da keine Sorgen, gerade weil eben dieser Beitrag, der an die Länder geht, von den ORF-Gebühren, von den GIS-Gebühren, ist ja schon lange ein Thema. Ne? Also da gab es ja immer Debatten darum. Und da machen Sie, also da werden ja die Bundesländer alle wieder nicht begeistert sein. Oder erfahrungsgemäß, wenn so eine Idee kommt, war das immer schon schwierig. Ne? Also gerade was diese Landesabgaben betrifft.
Ja, ich verstehe das auch, aber umgekehrt muss ich sagen, wenn man jetzt sieht, wie sich der Sektor verändert, was die Digitalisierung bedeutet, wie wichtig irgendwie Medien sind, wie wichtig die vierte Gewalt ist, wie wichtig sozusagen eine Unabhängigkeit des Sektors ist, wenn man sich die Entwicklung in anderen auch Mitgliedsländern der EU anschaut, dann muss man sich jetzt hinstellen und sagen, ich vertrete, dass Medien nicht nur rechtlich unabhängig sein müssen, sondern auch ökonomisch die Möglichkeit haben müssen, ihren Job zu machen im Sinne der Demokratie. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich habe selbst Finanzausgleiche verhandelt. Meine Angst vor Landeshauptleuten und Landesfinanzreferentinnen und Landesfinanzreferenten ist enden wollend, wenn man das Thema sinnvoll zu Gespräch bringt, findet man auch sinnvolle Lösungen. Zumal es ja ohnehin so ist, dass der Reformminister Moser angekündigt hat, er macht jetzt die große Staatsreform, schafft den Paragraph 12 der Bundesverfassung ab. Und das hat sicher Implikationen auch im Finanziellen, wenn es keine mittelbare Bundesverwaltung mehr gibt. Und ich meine, man hat jetzt am Beispiel der Pflegevorsorge gesehen, dass Bund und Länder in der Lage sind, sich sinnvoll auf etwas zu verständigen und auf etwas zu einigen. Also ich fürchte den Widerstand der Länder nicht, weil mein Vorschlag war ja nicht irgendwie, dass die Länder auf ihre Kulturförderung verzichten sollen. Das wäre für einen Kultursprecher und Kunstsprecher der SPÖ
ein bisschen etwas problematisch, ja, ja.
Vorschlag, den ich mich ja, auch nicht zu erheben getraut.
Schwierig, sagen wir so.
Aber, sondern eher die Frage, dass man sagt, man hat irgendwie so eine Idee einer Zweckwidmung und einer klaren Finanzierung für das, was man ja irgendwie jetzt da unter dem Titel Konvergenz diskutiert, weil natürlich ist es so, dass irgendwie dieser Unterschied zwischen Print, Radio, Fernsehen, Online immer mehr verschwimmt und dass es am Ende ja um Inhalt geht.
Wir sprachen ja schon an, das Thema, also ich würde jetzt gerne über Facebook und die sozialen Medien sprechen. Sie haben bei der Medienenquete 2016 damals in Ihrer Funktion als Medienminister unter anderem gesagt, Algorithmen machen keine Zeitung. Okay.
Ja, stimmt soweit immer noch. Ja.
Stimmt, bis zum
gewissen Grad. Auch wenn ich die KI nicht wirklich einschätzen kann.
Auch ja, wenn genau. Sie natürlich schon Sportberichte etc. manche ja. Dinge natürlich ganz gut machen können. Allerdings ist jedenfalls so, dass Facebook und die anderen Großen den Werbemarkt und damit sozusagen die Existenzgrundlage und die Existenzbedingungen für die gesamte Medienbranche natürlich schon lange verändert haben. Sie teilen sich, also diese großen Konzerne, schon ein Fünftel des Werbemarkts. Ist Facebook für Sie jetzt aus Ihrer Perspektive ein Medium? Und wenn, wie kann man in Österreich oder was kann man tun, um es als Medium zu behandeln, Facebook?
Also, das ist eine Diskussion, die auf europäischer Ebene intensiv geführt wird, wo ich mir als Minister auch bei den Kunst- und Kultur- und Medienministern versucht habe, mit so einer Definition einzubringen. Das ist meines Erachtens ist das so, ja, und zumindest in einem Teil dessen, was Facebook macht, agiert es als Medium oder als Medienunternehmen, und ich bin daher der Meinung, dass sie in diesem Teil dieses Unternehmen auch wie Medien reguliert werden sollten. Und wenn Sie die generelle Entwicklung sehen, dann muss man sagen, da gibt es im Grunde genommen zwei Phasen der Entwicklung am Werbemarkt. Die eine Phase war das Aufkommen des heute schon diskutierten Privatfernsehens, das im Ergebnis dazu geführt hat, dass 250 Millionen Euro ohne maßgebliche Wertschöpfung, und zwar weder im journalistischen noch im Bereich der Kreativwirtschaft, ins Ausland oder in unserem Fall halt konkret nach Deutschland fließen. Da nehme ich Puls 4 bis zu einem gewissen Grad aus, weil die jedenfalls hier ja journalistisch gestaltetes Programm machen. Nichtsdestotrotz, wenn Sie sehen, wie wichtig für die Kreativwirtschaft eine Filmproduktion, eine Fernsehproduktion ist, und sehen, dass der ORF allein 100 Millionen Euro ausgibt für die Kreativwirtschaft, dann muss ich sagen, das ist mir als ehemaligen Kunst- und Kultur- und Medienminister auch wichtig, dass die Kreativwirtschaft finanziert wird aus Geldern, die im Inland erarbeitet werden. Und die zweite Entwicklung beobachten wir jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre. Da gibt es überhaupt nur Schätzungen, also da gibt es keine wirklichen Zahlen interessanterweise, aber da reden wir über weitere 250 Millionen, die ins Ausland fließen, ohne dass irgendeine Wertschöpfung auch nur ansatzweise hier in die Kreativwirtschaft fließen würde oder Journalismus finanzieren würde. Weil mich interessieren diese Zahlungsströme ja hauptsächlich deshalb, weil ich sage, das ist ja eigentlich die Gegenleistung und das Geschäftsmodell, um Journalismus oder fiktionalen Content zu produzieren. Und wenn da 500 Millionen rausgehen, ohne dass auch nur ein maßgeblicher Beitrag geleistet wird, kann man sich ja vorstellen, was das über kurz oder lang für Kameraleute, Cutterinnen, Cutter und für die gesamte Filmwirtschaft bedeutet. Also das ist für mich wichtig, für Steuergerechtigkeit zu sorgen und für eine Situation zu sorgen, dass diejenigen, die sozusagen maßgebliche Werbegelder erhalten, auch maßgeblich zur Wertschöpfung, wenn man so will, selbst der Werbung in Österreich beitragen, weil jetzt ehrlich gesagt vom bundesdeutschen Werbespot, der synchronisiert wird, wird die heimische Kreativwirtschaft ihre Kreativität nicht ausleben können.
Ich muss jetzt kurz mein Telefon abschalten gehen, weil ich habe gemerkt, dass es leider das Twitter gepinkt hat und das geht natürlich überhaupt nicht.
Verstehe. Ich bin ja ein erfahrener Theaterbesucher und als solcher ist man so konditioniert, dass man irgendwie auf lautlos oder auf Flugbetrieb stellt.
Sie sind da viel organisierter. Ich normalerweise auch, und ich sage eigentlich den Gästen, eigentlich normalerweise vor dem Gespräch haben sie eh auf Flugmodus oder du auf Flugmodus geschalten. Also, aber wir haben schon öfter klingelnde Telefone. Wir lassen es eben auch in der Regel drinnen, weil so ist es. Also ja, wenn ich schon so unprofessionell agiere. Wir waren beim Thema soziale Medien. Soziale Medien haben ja auch den Umgang mit Öffentlichkeit sehr verändert. Also dieses Bild, wie man mit vielen Menschen kommuniziert, und man hat oft auch den Eindruck, dass viele Menschen, egal jetzt wer, also ich finde auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mit dieser neuen Öffentlichkeit oft nicht wirklich umgehen können oder das noch nicht gelernt ist. Ist wahrscheinlich bei Kindern und Jugendlichen, die damit aufwachsen, natürlich anders. Werten Sie diese neue digitale Öffentlichkeit in ihrer Gesamtheit mit all diesen Möglichkeiten im Guten wie im Schlechten eher positiv oder eher negativ?
Also ich werte es tendenziell eher positiv, weil es eine Möglichkeit ist zu kommunizieren, und ich finde, das ist was Elementares im Leben, zu kommunizieren. Und es gibt mir zum Beispiel, bin seit einigen Jahren auf Twitter, das gibt mir Hinweise auf interessante Artikel, auf interessante Entwicklungen. Es gibt mir Möglichkeiten, mit Menschen zu kommunizieren, die ich noch nie getroffen habe, noch nie kennengelernt habe, die interessante Ideen geben. Also ich muss sagen, ich habe mit all den Veränderungen jetzt während der letzten Jahre und Jahrzehnte, aber das liegt wahrscheinlich auch an mir, ich bin ein Mensch, der am Ende beim halbvollen Glas nie das halbleere Glas sieht, sondern immer das halbvolle Glas. Das ist eine Grundhaltung, die ich entwickelt habe, mit der ich sozusagen aufgewachsen bin. Und insofern tue ich mir bei all, sozusagen, bin ich nicht jemand, der da eine dystopische Entwicklung sieht, wenngleich ich durchaus sehe, dass es kritische Aspekte gibt. Aber ich glaube, es ist am Ende besser, auf kritische Entwicklungen einzugehen und regulierend einzuwirken oder durch Steuern einzuwirken, als von vornherein einmal sagen, man verschließt sich einer Entwicklung, weil das, muss ich sagen, die Systeme, die so gedacht haben, sind in der Geschichte nie sehr weit gekommen.
Kann man heute als Politiker ohne Twitter-Account existieren?
Ja, sicher. Sicher kann man das. Und ehrlich gesagt, ich glaube ganz gut. Das ist auch eine Frage, auf welcher Ebene man tätig ist. Also ich glaube, eine gute Bürgermeisterin, ein guter Bürgermeister, der sitzt nach wie vor im Gasthaus.
Michael Häupl war nie auf Twitter, muss man sagen.
Ganz genau, und hat eigentlich ganz gut
ist zurechtgekommen, sagen wir mal
existiert.
So.
Also insofern. Okay.
Also Sie glauben, dieses Modell wird es weiterhin geben, das Modell Häupl.
Nein, ich glaube, das ist kein Auslaufmodell, sondern das ist ganz im Gegenteil. Das kann auch kippen und man sagt, man entzieht sich dem komplett. Das kann schon wieder Kult werden, nur weil sie ihn da erwähnen.
Können junge Leute Ihrer Meinung nach heute ohne soziale Medien teilhaben an der Gesellschaft?
Das glaube ich, also jetzt sage ich mal in Industriestaaten nicht. Und weil das hat irgendwie mit Teilhabe, Inklusion und Partizipation zu tun. Also ich kenne das aus der eigenen Jugend, dass man doch irgendwie Teil von sozialen Beziehungen sein möchte. Und ich habe keine Kinder, aber aus meiner Beobachtung im Freundeskreis ist es so, dass sie soziale Beziehungen zu einem sehr guten Teil auch in sozialen Medien abspielen. Und da nicht dabei zu sein, ist so, wie wenn ich am nächsten Tag ins Büro komme und die ZIP2 nicht gesehen habe, bei der was Relevantes passiert ist. Also das hat mit Teil eines größeren Ganzen und einer Gemeinschaft zu sein zu tun, meines Erachtens.
Gut, Michael Häupl kann sich das leisten, ja. Oder konnte sich junge Menschen eher nicht, können wir zusammenfassen. Streng betrachtet jetzt das Thema Boulevard. Boulevardzeitungen in Österreich ein großes Thema, auch für die Politik. Machen Boulevardzeitungen Journalismus im eigentlichen aufklärerischen Sinne?
Das ist ehrlich gesagt einmal so und einmal so. Weil es gibt ja auch eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten, die zwischen unterschiedlichen Medien wechseln. Und ich glaube nicht, dass man prinzipiell einmal sagen kann, dass der Boulevard nicht zur Aufklärung beiträgt. Ich meine jetzt, ich möchte nicht jetzt einzelne Journalisten hervornehmen, aber wenn Sie die Kulturberichterstattung des Herrn Roschitz in der Kronenzeitung lesen, muss ich sagen, also antiaufklärerisch kommt man das nicht vor. Das ist teilweise auf höchstem Niveau und in höchster Qualität. Und wenn Sie irgendwie die Reiseberichterstattung vom Herrn Nusser lesen und was er aus China berichtet hat, muss ich sagen, amüsiert mir das auch sehr und ist am Ende auch, hat auch eine gewisse Wahrhaftigkeit und wenn man so will, auch was Aufklärerisches. Also ich kann mit der Debatte dort die guten Qualitätsmedien, dort der böse Boulevard und die einen tragen zur Aufklärung bei und die anderen nicht. Ich meine, ich stehe unter dem Eindruck jetzt dieser Standard vom vergangenen Samstag über die Außenministerin, da muss ich auch sagen, was
also es war ein Porträt über Karin Kneißl, genau. In dem mehrere Passagen waren, wo Leute, die sozusagen anonym zitiert wurden, sozusagen abgeladen despektierlich über sie gesprochen haben. Da sind genau. So Wörter gefallen wie Perlhuhn, genau. Also so Typologie und sie sei ein gouvernantenhafter Typ, irgendwie so ähnlich, solche Sachen aus dem Off. Ja. Also da fanden Sie auch...
Ja, und ehrlich gesagt, ich meine, die Welt ist komplizierter. Also zu sagen, das eine ist Qualität und aufklärerisch und das andere ist sozusagen das Gegenteil, halte ich für falsch. Wenn ich mir diese ganze Reaktion des Mediensektors auf die Ausführungen des Vizekanzlers, wo er den ORF als Fake News Kanal und den Armin Wolf als Fake News Produzenten bezeichnet hat, dann muss ich auch sagen, da war es dann die Kronenzeitung, die da am vehementesten dem Journalisten zur Seite gestanden ist. Das hat auch mit Aufklärung zu tun. Also
gut, da waren, glaube ich, sehr viele.
Da waren muss man alle sagen,
da waren eigentlich sehr, sehr viele Journalisten und Journalistinnen, fast alle absolut, Medien eigentlich solidarisch mit Armin Wolf und dem ORF.
Oder fand ich auch sehr erfreulich, sehr, sehr beruhigend.
Quer durch, kann man sagen.
Sehr gut, quer durch. Ja. Drum, ich glaube, es ist ein differenzierteres Bild. Ich meine, ich bin der Meinung, wenn es Probleme gibt, kann man in der Frage des ORF zur Medienbehörde gehen und sich dort beschweren. Wenn es Probleme im Printbereich gibt es einen Presserat, der sehr gut arbeitet. Es gibt auch wieder Einzelne, die dann sagen, sie machen die Briefe des Presserats auf. Auch das kennen wir. Aber in Summe neige ich nicht zu Pauschalurteilen. Und das sage ich nicht, weil ich mich vor irgendwelchen Zeitungsherausgebern fürchte, sondern das sage ich, weil das die Meinung ist, zu der ich im Laufe der Jahre gekommen bin. Und die Kenntnis der Akteure gekommen bin. Das war auch der Grund, warum ich die Presseförderung genauso vorgeschlagen habe, wie ich sie vorgeschlagen habe.
Genau, da möchte ich Sie nachher eh noch dazu konkret fragen. Trotzdem jetzt noch zum Thema Boulevardmedien. Man könnte es jetzt, also wenn man es jetzt als Geschäftsmodell betrachtet, gehen wir einen Schritt weg vom nur rein journalistischen Betrachtung, kann man sagen, es sind auch Geschäftsmodelle, die teilweise darauf beruhen, dass man den Leuten auf den Mund schaut, dass man teilweise dann auch die Mächtigen hofiert, je nach Situation. Also es ist ein bisschen situationsabhängig. Und eigentlich ist es dann doch eher auch teilweise mehr Populismus denn Journalismus. Oder geht beides zusammen, wenn ich aus Ihrer Sicht, wie ich jetzt, also nach dem, was Sie ausgeführt haben, Glauben Sie, dass das zusammengeht, diese auch populistischen sozusagen Züge von großen Blättern?
Ja, also ich glaube, es ist nichts nur schwarz oder weiß. Ja. Und ich bin jemand, der sehr oft Schattierungen feststellt. Jetzt gibt es auch unterschiedliche Grautöne. Und die sehe ich in dem Zusammenhang auch. Also ich will das sozusagen jetzt nicht negieren. Und ich glaube nur, am Ende sind es Redaktionen, die darüber entscheiden, was dort passiert. Es sind Menschen, die ihre Arbeit ernsthaft machen. Das eine oder andere kann dann sympathischer sein oder weniger sympathisch sein. Aber ich möchte mich nicht als Medienpolitiker da mit erhobenen Zeigefinger in den Richterstand begeben und dann zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und wie gesagt, das Land ist so gut organisiert in dem Bereich, dass es Instanzen gibt, die das dann ohnehin überprüfen, und es muss dann einer Überprüfung standhalten.
Tatsächlich ist es so, weil wir auch immer über Finanzierung jetzt sprechen müssen, profitieren natürlich viele Medien gerade von den Inseratenschaltungen der öffentlichen Hand, auch immer wieder großes Thema. Alle, nicht? Von der Kronenzeitung bis zum Falter, also die großen, ja, und die eher kleineren. Das meiste Geld fließt traditionell, wie wir auch wissen, aus den Erhebungen, aber in die wirklich großen Titel, also in die Boulevardtitel Krone Österreich heute. Dossier, die Rechercheplattform, hat für 2017 zum Beispiel vorgerechnet, die Bundesregierung, also da in dem Fall Ihre Bundesregierung noch, gab im Vergleich zur deutschen Regierung und zur Einwohnerzahl dieser beiden Länder 11,5 Mal mehr für Inserate aus. Jetzt gehe ich total davon aus, dass auch unsere jetzige Bundesregierung weiter fleißig wirbt und öffentliche Inserate schaltet.
Haben wir auch dazu beigetragen, dass die Zahlen so sind, wie sie sind.
Also wir sehen jetzt, es wird auch weitergeschalten. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt anders gehandhabt wird. Aber die Frage ist, Sie haben das ja auch schon in der Vergangenheit, da habe ich gelesen, angesprochen. Wir haben ja ein Spannungsfeld, das ohnehin existiert zwischen dieser ökonomischen Abhängigkeit und der also sozusagen inhaltlichen Unabhängigkeit von Medien, in dem wir uns sowieso bewegen, und durch doch diese großen Beträge, um die es da geht, für Medien, kriegt das doch etwas auch teilweise, was ungesund ist, nicht nur für die Medien, auch für die Politik, aber für die Demokratie insgesamt, oder?
Naja, ich meine, ich habe mich bemüht, als ich diese Funktion angetreten habe im vorvergangenen Jahr, diese Inseratenpolitik der Bundesregierung, wo es ja um deutlich geringere Beträge geht, als wenn Sie diese Dossierzahlen verwenden und am Ende die Summe der Gebietskörperschaften und der Unternehmen sehen.
Ja, da sind
sehen.
Noch andere dabei. Ne?
Sind auch Unternehmen dabei.
Letztes Jahr waren es, glaube ich, 22,6
in der
Millionen.
Dimension, also rund um die 20 Millionen.
Was Bundeskanzleramt und Ministerien betrifft,
genau.
Muss man jetzt sagen.
Und
ja?
Das muss man sagen, ist ein Riesenbetrag, vor allem in Relation zur Presseförderung, die da ja für mich aus nachvollziehbaren Gründen immer wieder hergestellt wird. Mein Vorschlag war, konzentrieren wir uns auf 3-4 maßgebliche Regierungsaktivitäten und bewerben diese. Also jetzt sage ich mal, eine Steuerreform ist letztlich etwas, was man bewerben kann, bewerben soll, worüber man informieren soll. Jetzt muss ich sagen, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich es bewerbe, dann finde ich es relativ sinnvoll, sich zu überlegen, wie würde man das als Unternehmen machen oder wie würden das am Ende Marketingabteilungen entscheiden. Und da würde natürlich die Frage der Auflagehöhe und der Reichweite eine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, der langen Rede kurzer Sinn ist, mein Vorschlag war zu sagen, konzentrieren wir uns auf 3-4 Regierungsschwerpunkte, die wir kommunizieren, und schalten wir entlang Reichweiten, Auflagehöhen oder wie auch immer. Das hat zu endenwohlender Begeisterung beim Koalitionspartner geführt. Und wenn Sie die Dossierzahlen genau ansehen hinsichtlich der Bundesregierung, dann werden Sie sehen, dass die begeisterten Inserenten Sebastian Kurz als Außenminister, Wolfgang Sobotka als Innenminister und der Sparmeister Hans-Jörg Schelling als Finanzminister.
Finanzministerium war ziemlich weit vorne.
Weil die mussten ja dann den Steuerausgleich bewerben, weil Steuerreform gab es keine. Also ich halte an sich es für legitim, dass man sozusagen öffentliche Gelder für Information verwendet, Wenn man das tut, muss man sich überlegen, nach welchen Kriterien man es tut. Diese Wald- und Wieseninserate, wir sind die Polizei und es ist doch toll, Polizistin und Polizist zu werden. Dazu habe ich eine abgeschlossene Meinung. Ich hatte auch einige Male andiskutiert und überlegt, ob man eine Verbindung beider Bereiche nehmen kann, nämlich einerseits die Presseförderung, die man deutlich erhöht, und um die Presseförderungsgelder auch Inseratenseiten zu bekommen, was dazu geführt hätte, dass man im Grunde genommen sich bei den Inseraten einiges hätte sparen können. Da gab es aber dann rechtliche Bedenken dazu. Also ich halte die Dimension der Inserate für überzogen, um das auch klar zu sagen. Ich halte an sich Inserate, die nach klaren Kriterien vergeben werden, für einen Beitrag zur Finanzierung des Mediensektors insgesamt. Und insofern ist es mir lieber, als wenn die Gelder Richtung Google und Facebook fließen.
Es gab ja im vergangenen Nationalratswahlkampf eine für Österreich sehr interessante Situation, dass SPÖ-Chef Christian Kern, mehrere natürlich, aber ja. Ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt von Inseraten und dem Umgang mit Inseraten sprechen, ja. Gab es für mich eine besonders interessante Situation, wenn Sie so wollen. Christian Kern hat nach diversen Angriffen von Österreich, der Gratiszeitung Österreich. Da ging es um diese unselige Prinzessinnen-Geschichte, die ich jetzt auch teilweise gar nicht mehr ausführen will. Und da hat er dann reagiert auf einen Punkt und gesagt, also es gibt einen Inseratenboykott. Das war in der Form halt natürlich sehr ungewöhnlich, dass so etwas passiert. Und mittlerweile so, also der Wahlkampf ist vorbei, die Wahl ist geschlagen. Und mittlerweile ist es so, dass eben halt auch der Christian Kern wieder im Fernsehsender, also quasi im Fernsehprogramm des Herrn Fellner erscheint und dort auftaucht. Boykott ist nicht mehr. Warum kann man das nicht durchhalten als Politiker? Sie haben vorhin erwähnt, als Medienpolitiker, Sie haben jetzt keine Angst vor irgendwelchen mächtigen Herausgebern am Boulevard. Aber warum kann man das nicht durchziehen? Das schaut doch für viele dann so aus, dass man als Politiker, Politikerin halt sich das gefallen lassen muss, dass man wieder hingehen muss und eben doch Angst hat vor Wolfgang Fellner zum Beispiel.
Naja, ich glaube, man kann sich, das ist eine individuelle Entscheidung, die man treffen muss. Ich muss auch sagen, ich meine, der ganze sozusagen Inseratenboykott hat Parteiinserate betroffen, nicht Regierungsinserate. Das ist sozusagen
einmal wichtig. Also die SPÖ die quasi als Partei, ne?
Das kann sich die SPÖ überlegen und ist zu der Meinung gekommen, dass es nicht sinnvoll ist, Inserate dort zu schalten, wo man tagtäglich beschimpft wird.
Was ja auch
sozusagen eine Schlussfolgerung ist, die möglicherweise ein Lebensmittelbetrieb auch ziehen würde, wenn seine Produkte permanent in Frage stünden. So, jetzt muss ich sagen, man kann sich dem offensichtlich entziehen. Ob und wie man sich dauerhaft entzieht, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist, das Tischtuch ein für alle Mal und definitiv zu zerschneiden, weil letztlich, muss ich sagen, ist die SPÖ die größte Oppositionspartei des Landes. Viele Leserinnen und Leser erreicht man über diese Zeitung, den einen oder die andere auch über den Fernsehsender. Und insofern verstehe ich die Entscheidung zu sagen, man ist nach einer gewissen Cooling-off-Phase und Irritationsphase, wenn man sich ausredet, wieder on speaking terms und kommuniziert professionell.
Das gehört für mich dazu. Weil es ist ja also wenn man mit Politikern und Politikerinnen spricht, kommt eben oft, also jetzt eher im bilateralen Gespräch, eine gewisse Sorge. Man muss halt natürlich auch mit großen Titeln schauen, wie man umgeht. Aber man kann ja auch sagen, Wolfgang Schüssel, jetzt müssen wir nicht über Wolfgang Schüssel diskutieren, aber war Bundeskanzler, obwohl er sozusagen mit der Krone es sich nicht gut gestellt hat, lassen Sie mich so ausdrücken. Also da hat er sich nicht angedient in keiner Weise und war trotzdem 7 Jahre Bundeskanzler. Also an sich geht es natürlich schon, oder? Dass man sich abgrenzt.
Ja, wobei ich glaube, es ist wichtig, dass man zwischen den Begriffen abgrenzen und andienen unterscheidet, ja, und dass man im Grunde genommen eine professionelle Haltung hat. jetzt ehrlich gesagt, ich habe mich selbst auch dutzende Male über Kommentare geärgert. Ja, und über, und natürlich, jetzt muss ich sagen, ich nehme diese Dinge ernst, die da geschrieben werden. Ja, eben, ich nehme bisweilen sogar Postings ernst. So, jetzt frage ich mich, wie kommt man dazu? Man sieht sie ungerecht behandelt, ärgert sich immer, und am Ende sind wir alle Menschen geblieben und hat man eine gewisse Leidensfähigkeit und ärgert sich, wenn man ungerecht behandelt wird. So, ich glaube, davon zu unterscheiden ist die Frage, und da muss man damit professionell umgehen und man muss professionell reagieren. Das eine oder andere Mal habe ich dann Journalistinnen und Journalisten angerufen und versucht zu verstehen, wie man zu dieser Form der Meinung auch kommen kann. Und ist mir bisweilen auch immer wieder gelungen. Ich glaube nur, zu sagen, mit irgendjemand rede ich gar nicht, ist in einem demokratischen Gemeinwesen schwierig. Als Politiker.
Als Politiker, ich wollte gerade sagen, sonst hat man mehr Möglichkeiten. Ne? Genau, also so wenn Sie es. Künstler oder Künstlerinnen sind, zum Beispiel, kann Ihnen vieles eher wurscht sein. Ne?
Wir sind autonom.
Aber okay, im Politikbereich meinen Sie. Wir sprachen jetzt noch, also letzte Frage noch zu diesem Thema. Wir sprachen ja schon eben über die Beträge, wie inseriert wird in Österreich, auch was jetzt eben die öffentliche Hand, Sie haben es gesagt, letztes Jahr Ministerien PKA, also Bundeskanzleramt, sonst klingt es wie Polizei, Bundeskanzleramt, inseriert haben, also diese 22,6 Millionen. Interessant ist allerdings, und natürlich einer der größten, fleißigsten Inserentinnen im Land ist die Stadt Wien. Ja. Die haben alleine letztes Jahr 17,7 Millionen ausgegeben für Inserate. Das ist quasi weitaus mehr als alle anderen Bundesländer gemeinsam. Die Wiener SPÖ füttert damit natürlich auch Gratiszeitungen oder Boulevardzeitungen hoch. Es ist die Zeitung Heute im Umfeld, SPÖ-nahen Umfeld, über eine Stiftung, auch bei einer Stiftung entstanden. Und diese Medien natürlich im Diskurs, haben wir das ja auch immer wieder erlebt in der Vergangenheit, bedienen dann teilweise aber trotzdem eine Politik oder Ressentiments, die dann oft, wenn man so will, in Wahlsituationen der FPÖ nutzen. Da fragt man sich dann schon, warum gerade die SPÖ, die Sozialdemokratie, da weiter so viel hineinzahlt.
Gut, aber jetzt denken Sie diesen Gedanken konsequent zu Ende. Mhm. Was sollte man dann tun? Man sollte irgendwie sagen, man inseriert nur mehr dort, wo man mit der Berichterstattung zufrieden ist. Was ist die Konsequenz oder was ist die Ableitung aus diesem Argument? Jetzt, wenn man der Meinung ist, man informiert über Regierungsgeschehen, man informiert über, in dem Fall, kommunale Aktivitäten, über kommunale Betriebe, über Wohnbau, wo das ja sehr stark stattfindet, dann muss ich sagen, dann muss man das nach gewissen Kriterien und Prinzipien machen. Mir scheint die Reichweite, die Auflagenhöhe, aber auch die Zielgruppe, die man im Auge hat für die Information oder die Zielgruppen, die man im Auge hat, ein sinnvolles Kriterium zu sein. Und ich bin nicht der Meinung, dass man dann die Inserate zurückzieht, wenn man mit der Berichterstattung nicht zufrieden ist. Weil ehrlich gesagt, wenn man mal akzeptiert, dass Inserate Teil der Informationspolitik sind, dann muss ich sagen, verhält sich die Wiener SPÖ nicht viel anders als Hofer, Spar oder andere, die ihre Produkte bewerben wollen, weil die sind am Ende auch ganzseitig oder doppelseitig in großen Zeitungen.
Nur ist das halt steuerliches Geld, oder? Ja, klar, das ist sowieso der große Unterschied, ne?
So,
eigentlich. Ne?
Aber am Ende ist es trotzdem, es ist Information und es ist die Frage, wen erreiche ich mit meiner Information und wen will oder muss ich erreichen mit meiner Information. Und da wird es von Thema zu Thema, von Zielgruppe zu Zielgruppe sinnvoll sein, in dem einen Fall die Falterleserin, den Falter zu erreichen und in dem anderen Fall Kurierleserinnen, Kurierleser, Heute oder Krone. Man kann diese Diskussion auch so führen, dass man sagt, man schafft es überhaupt ab und entzieht sich dem vollkommen. Regierung hat zu regieren und nicht zu informieren. Auch das ist ein Standpunkt, den man einnehmen kann. Nur den Sie insinuieren, Das ist eine Interpretation, die ich nicht okay finde. Mhm.
Naja, es ist ja die Frage, Sie haben, also ich bin jetzt völlig bei Ihnen, dass man jetzt nicht sagen kann, und eigentlich ist es ja wiederum anders betrachtet, wiederum erfreulich, wenn viel geschalten wird und die Leute machen, was sie wollen, ja. Ist ja an sich durchaus in meinem Sinne jetzt.
Das zeigt
jetzt,
die Unabhängigkeit des Journalismus.
Genau, das ist ja durchaus in meinem Sinne. Die Frage ist ja nur, wenn es gerade bei speziellen, also bei gewissen, gerade auflagenstarken, breiten Medien, natürlich in gewissen Themen, die die Zeit beherrschen, wir wissen alle, was diese Themen sind, das ist die Migration, es ist die Fluchtbewegung, und alles, was damit zusammenhängt, dass dann eben sehr oft bei dem Punkt waren wir vorhin, jetzt in meiner Wahrnehmung, eine Berichterstattung passiert, die sich an Ressentiments orientiert, weil halt viele Menschen Ängste und Sorgen haben. Und so war es gemeint. Ne? Mhm. Ich finanziere als politische Partei, in dem Fall als Sozialdemokratie, die ja teilweise doch andere Vorstellungen hat von der Welt, einfach sehr viel Geld in diesen speziellen Bereich und dann passiert dort diese Berichterstattung. Das ist halt die Frage. Aber Sie haben ja erklärt, dass Sie finden, es sind reichweitenstarke Medien und deswegen gehört es sozusagen dazu.
Ich hänge bei diesem Thema Ressentiments, weil ehrlich gesagt, ich muss sagen, die gesamte Zeitungslandschaft hat wohl weniger zu Ressentiments beigetragen als die große Teile der politischen Landschaft während der letzten 2 Jahre. Und das ist, ehrlich gesagt, wenn Sie sich anschauen, was Sie so in dem FPÖ-Umfeld und in Unzensuriert und in den sozialen Medien dazugehören, sich abspielt. Und wenn Sie sich anschauen, dass die ÖVP aus einer bürgerlichen Partei eine rechtspopulistische Partei geworden ist, dann muss ich sagen, diskutiere gern über Ressentiments, aber auch dort, wo sie wirklich bedient werden.
Mhm. Eine Antwort, und Sie haben das jetzt vorhin schon mehrfach erwähnt, natürlich, wenn es die öffentlichen Inserate so wichtig sind, weil natürlich Medien darauf angewiesen sind, weil noch neue digitale Geschäftsmodelle fehlen, weil die Presseförderung nicht in dem Ausmaß gegeben ist, wie Sie ja selber erwähnt haben, ist natürlich die Frage, was kann man mit so einer neuen Medienförderung tun? Da gab es ja schon ganz lange Überlegungen. Ich kann mich erinnern, 2012 hat der Hannes Haas, der renommierte Medienwissenschaftler, der dann leider verstorben ist, ja schon evaluiert fürs Bundeskanzleramt, wie man das neu aufstellen könnte und dass das die Vielfalt nicht unbedingt gefördert hat, dieses Modell. Und Sie haben dann vergangenes Jahr ja schon quasi das mit dem Verband Österreichischer Zeitungen, haben Sie ja schon eine Vereinbarung gehabt über so eine neue Presseförderung.
Auch mit der ÖVP.
Auch mit dem Koalitionspartner, genau. Ist sich da nicht mehr ausgegangen wegen der Neuwahlen. Woran soll sich jetzt konkret aus Ihrer Perspektive so eine neue Förderung ausrichten?
Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die Förderung einerseits an redaktionell gestalteten Medien ausrichtet, und zwar unabhängig davon, ob sie nur im Digitalen agieren oder auch Zeitungen oder Zeitungspapier bedrucken.
Also das Gefäß ist egal?
Genau, das Gefäß ist egal und es soll sozusagen neutral sein, weil letztlich ist die Idee ja nicht irgendwie bedrucktes Papier zu fördern, sondern Journalismus und redaktionell gestaltete Inhalte zu fördern. Das war ein Modell, das ich immer sehr stark angesehen habe, auch in nordischen Staaten. Das war ein Modell, das ich auch in engen Gesprächen mit der EU-Kommission diskutiert und entwickelt habe, weil das ist ja alles beihilferechtlich und wettbewerbsrechtlich hochkompliziert, wenn man ein bestehendes System ändert. Und das war ein Modell, weil Sie heute irgendwie Dossier erwähnt haben, Weiß und andere, wo sozusagen auch Qualitätsmedien im Digitalen eine Unterstützung bekommen hätten. Das war mir auch wichtig. Die zweite Säule ist im Grunde genommen eine Ausbildungsförderung. Jetzt die Journalistenakademie zu fördern, dann FIUM zu fördern, also, und auch diese Mittel maßgeblich auszubauen. Und die dritte Säule war dann die Idee, das Digitale oder den Umstieg ins Digitale oder das, was für den Umstieg ins Digitale notwendig ist, zu fördern, sprich Programmiererinnen, Programmierer, und alles, was man sozusagen da braucht, um tatsächlich präsent zu sein. Das ist für mich sehr stark auch ein Aspekt einer Wirtschaftsförderung. Und das war in Summe ein meines Erachtens sehr überlegtes, auch EU-konformes Modell, das dazu geführt hätte, dass man einerseits die Entwicklung ins Digitale unterstützt hätte und gleichzeitig gesagt hätte, was wirklich förderungswürdig ist, ist nicht die, ist nicht das Bedrucken von Papier, sondern das Kreieren von Inhalt. Es gab dann mit der ÖVP längere Diskussionen darüber, dass irgendwie eine Erhöhung um 8 oder 10 Millionen Euro nicht finanzierbar ist. Das muss ich sagen, das ist eine Diskussion, die hat am Ende die Intelligenz aller Beteiligten, insbesondere meine, beleidigt, weil ich war als Finanzverhandler und als Regierungskoordinator für große Budgetfragen zuständig und ich weiß, wie mit welcher Nonchalance die ÖVP-Forderungen zur Mehrwertsteuersenkung im Wert von 120 Millionen durchwinken wollte und konnte man daher schwer erklären, wieso 8 Millionen unfinanzierbar sein sollen. Aber so war es.
Also das wären für Sie, so wäre aus Ihrer Perspektive Presseförderung, also wäre es dafür notwendig, sich dem Ehrenkodex der österreichischen Presse, also quasi auch dem Presserat mit seinen Einschätzungen quasi da zu unterwerfen, empfinden ja manche. Ja. Meine, Österreich ist ja dann interessanterweise 2017, also letztes Jahr schon beigetreten, war zum Beispiel auch lange kritisch dem Presserat gegenüber. Wäre das für Sie eine Bedingung für eine neue Presseförderung,
also dass man da dabei ist? Ich hatte das als Modul System aufgebaut. Es gibt eine Grundförderung und dann sozusagen nach gewissen Kriterien gestaffelt, weil die Förderung an sich von der Mitgliedschaft in einem privaten Verein abhängig zu machen rechtlich nicht möglich ist. Mhm.
Ich würde gerne noch zum Ende unseres Gesprächs kurz über den ORF sprechen, weil
endlich.
Ich finde es ja endlich, wobei ich ja finde, es ist ehrlich gesagt viel interessanter, teilweise über grundlegende Dinge zu reden, weil über den ORF wird relativ ähnlich gesprochen. Deswegen haben wir gedacht, am Schluss noch.
Ja.
Über die Gebührengeschichte sprachen wir schon, über Ihre Vorstellung, Gebühren beibehalten, ja, aber eben auch quasi GIS-Streaming und diese Landesabgaben zu überdenken. Jetzt ist so oder so, wenn wir von Finanzierung reden, der ORF durch diese Finanzierung und durch die Nähe, die er natürlich als öffentlich-rechtliches Medium zur Politik hat, gibt es einen Einfluss natürlich der Politik auf den ORF, den gab es immer, sage ich auch. Also das ist ein Umstand, den Redakteursvertreter immer beklagt haben. Jetzt beklagt man es halt Richtung der Regierungsparteien. Sie haben als Minister der Kanzlerpartei SPÖ wahrscheinlich heute auch manchmal einen anderen Blick, kann ich mir vorstellen. Also damals gehabt als Minister, als Sie heute als Oppositionspolitiker haben auf den ORF. Aber diesen Einfluss der Politik, den haben wir nun einmal im ORF. Nicht? Also das wird sich auch jetzt mit den Finanzierungsfragen ja sowieso nicht ändern.
Ja, die Frage ist ja letztlich, was sichert die bestmögliche Unabhängigkeit? Und da habe ich hinsichtlich der Finanzierung eine ganz klare Meinung, die auch auf meinen Erfahrungen beruht. Und da meine ich, dass eine Finanzierung über eine Gebühr, die vom Stiftungsrat beschlossen wird und von der Medienbehörde genehmigt werden muss und geprüft werden muss, ob sozusagen tatsächlich für öffentlich-rechtlichen Content bezahlt wird und ob der Auftrag erfüllt wird, das scheint mir ein deutlich besseres System zu sein als ein System, wo der Generaldirektor des ORF einmal im Jahr zum Finanzminister in die Himmelpfortasse geht oder zum Kanzler ins Kanzleramt und dort die erste halbe Stunde einmal die Sendungen der letzten Monate erklären muss und einen Ausblick auf die...
Was ja die FPÖ gerne hätte.
Was die FPÖ gerne hätte, das ist das Motto vom Norbert Steger, den ich aus Stiftungsratszeiten noch kenne. Das ist frei nach dem Kaiser. Es müssen halt alle irgendwann einmal ein bisschen brav sein und vor allem der ZIP2-Enkermann, der muss netter schauen, was er jetzt angeblich aufgrund dieser Interventionen, die daher Stiftungsratsvorsitzenden gesetzt.
Der Herr Steger ist zufrieden.
Schon getan, ne? Also hat schon irgendwie. So, ich bin aber der Meinung, dass man bei Medienpolitik nicht über den Blick von Moderatoren diskutiert, sondern über ganz prinzipielle Fragen. Und ganz prinzipiell ist es so, in allen Bereichen, bei öffentlichen Unternehmen im weitesten oder weiterem Sinn, gibt es natürlich politischen Einfluss. Wenn ich oder Einfluss auf Personalentscheidungen. Wenn ich entschieden habe, den Bogdan Roščić als Direktor der Staatsoper einzusetzen, dann ist es so, dann ist es die Entscheidung eines Politikers aufgrund eines Eindrucks, eines Konzepts und der Idee, dass der in der Lage sein wird, das Opernhaus ins 21. Jahrhundert zu führen, was dringend notwendig ist. Selbstverständlich hätte ich mir auch nie nehmen lassen, die Entscheidung über die Führung des Kunsthistorischen Museums zu führen. Und am Ende ist es auch, wenn man so will, die Entscheidung eines Politikers, wer das dort führen soll. Das heißt, die Politik wird als Politik immer eine Erwartung haben und am Ende auch immer Personalentscheidungen treffen wollen. Das Thema ist ja meines Erachtens nicht die Frage über die Personalentscheidung auf oberster Ebene, sondern eher die Frage, ob bis in die Redaktionen und die Frage, wer den Report leitet und wer in der Folge dann die eine oder andere Redaktion leitet, ob das auch Gegenstand von politischem Bargaining ist. Und das muss ich sagen, heute für problematisch. Das habe ich früher für problematisch gehalten, halte ich heute für problematisch. Also da hat sich meine Meinung nicht geändert. Ich habe meine Managementfunktionen immer so gemacht, dass ich für die Dauer, auf die ich gewählt war, auch agiert habe. Und hatte auch den einen oder anderen Zuruf von der Politik und habe es da eigentlich so gehalten, dass ich gesagt habe, ich bin bestellt. Und jetzt mache ich den Job, weil ich bestellt wurde. Und wenn es in 5 Jahren um die Wiederbestellung geht, kann man gern darüber entscheiden, ob ich ihn gut oder schlecht gemacht habe. Man kann mich auch abberufen, das geht auch. Aber am Ende, muss ich sagen, konnte man mir nie in irgendwas reinregieren. Jetzt weiß ich schon, das ist sozusagen in den Vereinigten Bühnen und im Burgtheater deutlich weniger sensibel, weil das politische Interesse genau, bei einem Medienunternehmen anders
natürlich
ist.
Natürlich anders und immer groß war im
ORF. Aber ehrlich gesagt, der Generaldirektor des Unternehmens hat dort, kann dort nur mit 2/3 Mehrheit abgewählt werden und kann aufrechten Ganges und erhobenen Hauptes auch Personalentscheidungen treffen und vertreten. Und ich würde mir dann anschauen, was passiert. Das fände ich eine interessante Versuchsanordnung. Und ich meine, ich kenne den Gerhard Zeiler lange und ganz gut. Der hat das Unternehmen nach dieser Idee geführt. Und es waren auch nicht alle zufrieden und auch nicht alle glücklich. Ich sage nur, am Ende ist es dann schon auch eine Frage der Corporate Identity, der Unternehmenskultur und der Grundhaltung, mit der man so ein Unternehmen führt und auch nach außen vertritt. Und insofern muss ich sagen, haben da unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Zugänge, aber was man dem Amtsinhaber jedenfalls attestieren kann und attestieren muss, und das ist ja nicht mein Attest und nicht mein Unabhängigkeitsstempel, sondern das ist das, was Ihre Kolleginnen und Kollegen sagen, dass sie wirklich relativ autonom und professionell arbeiten können und dass sich irgendwie Rabetz 1, 2, 3, um die Regierung dort einmal zu benennen, anders verhalten haben als Lindner 1 oder 2 und insbesondere der damalige Chefredakteur Mück, der dem Vernehmen nach um 5 ins Büro kam und um 0 Uhr ging und sozusagen sich für jede einzelne Sendung im Detail interessiert hat, eine ganz andere Linie hatte als die Nachfolger in den Chefredaktionen. Es gibt da Binnenpluralität, es gibt viele Redaktionen, Sie kennen das, Sie waren ja selbst einmal in einer Redaktion dort. Also insofern muss man sagen, ja.
Es war ein, was Sie beschrieben haben, eine Zeit des Zentralismus sehr stark unter genau. Werner Mück.
Ja.
Und danach gab es eben wieder sozusagen mehr Pluralismus. Genau. Und das ist jetzt eben auch eine Frage, die jetzt natürlich die Kollegen und Kolleginnen alle betrifft. Kann das hoffentlich so bleiben oder eine eben im Kontext des ORF natürlich.
Ja.
Ich würde Sie noch gerne fragen zum Schluss, eine Idee, die natürlich ganz wichtig ist für den ORF in ihrer Auswirkung und wo es bei der Regierung, beim Gernot Blümel, eine klare Vorstellung gibt, wo man sich aber eben fragt, wie soll das für den ORF funktionieren, ist diese Idee einer Vermarktungsplattform, wo ja der ORF gemeinsam mit seiner bisherigen Konkurrenz auch von den privaten Sendern ihre Inhalte sozusagen gemeinsam nach außen vermarkten. Jetzt angesichts dessen, was Sie ja heute auch schon öfter gesagt haben, der digitalen übermächtigen Konkurrenz von den großen Konzernen, ist es ja wahrscheinlich bis zum Grad durchaus vernünftig, sich was zu überlegen, was kann man tun. Aber die Frage ist, wie kann so etwas in Österreich für den ORF funktionieren, weil Qualität, Public Value zu produzieren, sozusagen nur alleine auf das zu gehen, wie wir wissen, sich einfach nicht ausgeht mit Quote, mit Werbung. Wie kann das funktionieren für den ORF, so eine Idee Ihrer Meinung nach?
Naja, ich glaube, ich meine, man muss gerade in dem Bereich jetzt, ich glaube, ich halte es auch für wichtig, dass man irgendwie, wenn man sieht, dass vom Linearen Richtung Streaming geht, dass man die Möglichkeiten schafft, dass man zum Beispiel diese 7-Tages-Frist streicht und ähnliche Maßnahmen.
In der TV-Thek, meinen Sie?
In der TV-Thek, ja. Ich meine, das ehrlich gesagt, das ist auch was, was mich wirklich als Konsument ärgert. Ich meine, du hast irgendeine Sendung, die konntest nicht sehen. Auch sehr stark beim Radio, dieses 7-Tage-1, denkst du, jetzt hätte ich mir gerne die Scheib und Scheigner vom vergangenen Samstag angehört, das ist nur schon Sonntag die Woche drauf. Also das ist konsumentenunfreundlich bis dort hinaus. Und was diese Plattform betrifft, muss ich sagen, ist, glaube ich, jetzt die Regierung am Zug, einmal zu erklären, was sie meint. Ist es, geht es um redaktionellen Content? Geht es um fiktionalen Content? Ich kann mir eine Zusammenarbeit aller unter rot-weiß-roter Flagge, weil das ist ja sozusagen am Ende die Idee, das gallische Dorf bietet sozusagen jetzt dann den Großen die Stirn. Das ist an sich
eine Österreich
Idee.
Gegen Facebook, Netflix.
Österreich gegen Facebook und Netflix. Das ist eine Idee, die mir an sich als heimischen Medienpolitiker natürlich nicht unsympathisch ist. Wie das dann genau ausgestaltet wird und wie das genau funktioniert, ist, glaube ich, jetzt von der Regierung einmal zu definieren. Ich kann einmal nur sagen, was ich für problematisch hielte. Ich hielte für problematisch, wenn man sagt, der ORF hat gebührenfinanzierten Content und den soll er jetzt gratis zur Verfügung stellen. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, das kann so nicht funktionieren. Und bei allen anderen Varianten, wo man sagt, man hat irgendwie gemeinsame Erlöse und teilt diese Erlöse fair, ich meine, da wird sich jede Unternehmensleitung überlegen, was der Beitrag zur fairen Erlösteilung ist. Es gibt ja zum Beispiel diese wirklich sehr gute Bewegtbild-Content-Datenbank der APA, auf die Medien zugreifen können. Weil natürlich ist die Frage, also wenn man was online zur Verfügung stellt, ist es, ich bin gewöhnt, dann irgendwie Texte zu lesen, aber es gibt natürlich irgendwie wirkliche Attraktivität besteht darin, Videomaterial zu sehen und Bewegtbild-Content zu sehen. Der ist in der Produktion teuer oder jedenfalls teurer als der Text, der reingeklopft wird. Und insofern muss ich sagen, ist das schon interessant. Und das Zweite, was ich interessant finde, ist einmal über fiktionalen Inhalt nachzudenken. Ich meine, es gibt unendliche Schätze aus dem ORF-Archiv. Da rede ich jetzt nicht nur über Theater- und Opernproduktionen, sondern irgendwie, dass der Schalldämpfer ist oder was auch immer, wo ich jetzt, wenn ich nur daran denke, schon Lust kriege, mir da irgendwie diesen Content zur Verfügung zu haben, wo ich glaube, dass man durchaus mit Bezahlmodellen auch was erreichen kann. Oder wenn Sie an diese ganzen RSO-Konzerte denken, also da gibt es vieles, was für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv sein kann, das unter sozusagen gemeinsam zur Verfügung zu stellen, wird am Ende die großen Unternehmen im Silicon Valley immer noch nicht das Fürchten lehren. Aber es ist ein Beitrag, zu sagen, man kann dem was entgegenstellen und insofern verschließe ich mich so einer Diskussion überhaupt nicht.
Ja, wir werden vieles, eben was wir heute versucht haben anzusprechen, werden wir dann sehen, ob bei der Medienenquete etwas weitergeht oder etwas mehr Erkenntnis kommt zumindest. Punkte der Erkenntnis oder Punkte, wo man sich was vorstellen kann. Da muss man immer optimistisch sein. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant, dass wir eben über Ihr medienpolitisches grundsätzliches Verständnis auch viel erfahren haben und dass wir es echt geschafft haben, über den ORF am Anfang ein bisschen und erst am Schluss zu reden. Das finde ich eigentlich ziemlich souverän, oder? Ein Erfolg. Absolut. Ein Erfolg in der gemeinsamen Gesprächsführung. Ja. Vielen Dank.
Danke.
So,
Das war's für heute von Ganz offen gesagt. Danke fürs Zuhören, wir freuen uns über Feedback, auch wenn ihr uns auf iTunes mit 5 Sternen bewertet, es wäre wegen der Reichweite. Bis zum nächsten Mal. Missing Link.